SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Holger Fischer ist zu Gast in SWR 1 Leute. Sollen wir mal Ihre Berufsbezeichnung zu Beginn klären? Ich habe eben Sie als Top-Potenzialentfalter vorgestellt. Mentaltrainer wäre falsch.
Ja, absolut. Da bin ich schon fast allergisch dagegen.
Weil?
Das Mentale eigentlich nur eine Komponente von vielen ist, um mit Menschen zu arbeiten. Und das Zweite ist, Mentaltrainer und Sportpsychologe sind Begrifflichkeiten, die gerade im Profisport eher negativ besetzt sind.
Weil, wenn man irgendwie sagt, man arbeitet mit einem Psychotrainer zusammen, dass man nicht ganz richtig im Kopf sei, oder?
Genau, das ist die erste Reaktion, der ist nicht ganz sauber im Kopf oder mental schwach. Wobei ja ein Profisportler, der jetzt Bundesliga oder Weltklasse ist, per se nicht mental schwach sein kann.
Das stimmt, sonst hätte er es dahin gar nicht geschafft. Ja. Es gibt noch so andere Bezeichnungen für Sie. Beinamen habe ich mir rausgeschrieben. Krisenmanager, nehmen Sie den an?
Ja, muss ich ab und zu auch sein, ja.
Melden sich mehr bei Ihnen, wenn Sie in der Krise sind oder auch zu guten Zeiten?
Leider mehr, wenn Sie in der Krise sind.
Prozessbeschleuniger habe ich auch noch gefunden.
Ja, da werde ich genannt, weil es gilt ja darum, gerade im Profisport Menschen von A nach B zu begleiten und dadurch, dass wir den Samstag, Mittwoch-Samstag-Rhythmus haben, das
wenn
auch
wir
so
im Fußball sind, oder?
Genau. Zum Beispiel so hinzukriegen, dass es schnell geht und vor allen Dingen auch nachhaltig.
Okay, das heißt also, Sie können auf die Schnelle arbeiten, aber halt auch mit einem langfristig gesteckten Ziel.
Ja.
Okay. Was bieten Sie denn dann eigentlich an? Also ich habe mich gefragt, ist es Hilfe? Ist wahrscheinlich dann auch schon wieder der falsche Begriff, weil wenn jemand Hilfe braucht, dann ist er in Not. Ist es Unterstützung oder eine Begleitung?
Also es ist, gehört alles dazu, wobei ich gegen den Begriff Hilfe alleine ein bisschen Problem habe, sondern ich biete Hilfe zur Selbsthilfe, Reflexion und ich begleite Menschen von A nach B.
Okay. Und wer meldet sich bei Ihnen? Sportler haben wir schon gehört und Sportlerinnen?
Und Unternehmen, Unternehmer. Gut. Menschen, die in ihrem Leben was erreichen wollen oder was bewegen wollen.
Alter ist egal?
Völlig egal.
Okay. Und die Geschichte davor ist auch egal? Sie nehmen jeden an?
Nee, ich nehme nicht jeden an. Also ich lehne auch viele ab. Ich muss ein Gefühl haben und ich muss ein Gefühl dafür haben, dass das, was ich mache, auch einen Sinn hat, sinnhaftig ist und auch zum Erfolg führt.
Okay, wenn wir bei diesem Bild des Sportlers bleiben, nehmen wir den schon angesprochenen Fußballer von mir aus. Der trifft sich dann unter der Woche mit Ihnen, aber der steht ja dann natürlich am Wochenende alleine auf dem Platz oder unter der Woche in der Champions League. Dann muss er es alleine wuppen können.
Das ist ja das Ziel, dass er das kann und dass er vor allen Dingen mit sich selbst und den Gegebenheiten des Profifußballs in dem Fall auch klarkommt und das auch umsetzt, was in ihm steckt.
Und das ist schwierig, so einen Baukasten oder so einen Werkzeugkasten einem mit an die Hand zu geben? Das ist wahrscheinlich nicht bei jedem der gleiche.
Nee, das ist immer höchst individuell.
Heißt, also was sind das für Werkzeuge, die man...
Das geht von bis. Das Thema ist, wenn Sie jetzt 10 Leute von mir fragen, was ich mit denen mache, wie ich denen mit mache, bringen Sie 9 verschiedene Antworten. Das heißt, es ist immer individuell abgestimmt. Es gibt den einen, der braucht das, der nächste braucht das, der dritte braucht das, der vierte muss man noch an ein paar Sachen erinnern. So ist jeder anders.
Okay, und dieses Potenzial hat jeder oder also das, was Sie sozusagen dann frei arbeiten bei den Sportlerinnen und Sportlern zum Beispiel oder auch bei Menschen aus der Wirtschaft?
Nee, also nicht jeder kann Weltklasse werden.
Gut.
Das geht einfach nicht. Zur Weltklasse wird man geboren.
Und das heißt, Sie müssen auch schon mal einem sagen, ich glaube, deine Grenze ist hier erreicht?
Das habe ich schon oft. Es kommen auch viele junge Menschen zu mir, die sagen, sie wollen keine Ahnung was erreichen. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, dann sage ich das denen auch offen und ehrlich. Bisher habe ich mich noch nie getäuscht.
Und das ist aber trotzdem, glaube ich, mal ein schwerer Gang, jemandem zu sagen, das wird nichts mit Weltklasse bei dir.
Ja, schwer ist es nicht. Man muss halt mit Ehrlichkeit umgehen können. Und wenn er es dann oder die oder sie es dann doch schafft, freue ich mich ja drüber. Ich bin ja nicht der liebe Gott, aber im Endeffekt geht es einfach darum, ehrlich zu sein und den Menschen nicht irgendwas verkaufen zu wollen. Sie können ja jetzt auch theoretisch Programme verkaufen und in den nächsten 10 Jahre ihr Einkommen sichern.
Kann ich auch Top-Potenzial Entfalter werden oder sein?
Das ist wie beim Weltklasse-Sportler. Ich glaube, man wird dazu geboren.
Das heißt, Sie haben Ihre Fähigkeit dann irgendwann entdeckt?
Ja. Also wenn ich zurückblicke, war Zeit meines Lebens immer interessiert, mit Menschen zu arbeiten. Wo ich in der Schule war, sind viele mit ihren Problemen zu mir gekommen. Ich bin dann Tennislehrer geworden. In der Retro-Perspektive habe ich da schon gecoacht und weniger trainiert, weil mich die Entwicklung von den Menschen viel, viel wichtiger war wie das Spielen. Das Spielen war immer so ein Nebenprodukt.
Und das eigene Top-Potenzial haben Sie dann so für sich auch rausgearbeitet?
Da war meine Ex-Frau dafür zuständig, die mich dann irgendwann gefragt hat, ob ich auf dem Tennisplatz sterben will oder was ich denn in meinem Leben noch machen möchte. Und dann habe ich gesagt, eigentlich möchte ich mit Sportlern und mit Menschen arbeiten. Dann hat sie gemeint, vielleicht soll ich dann mal damit anfangen.
Aber das macht man doch als Tennistrainer erstmal, oder?
Ja, aber ich wollte schon immer einen Profisport. Also ich wollte immer Fußballer werden als Kind, aber ich durfte nie Fußball spielen. Und das Ziel war immer Fußball-Bundesliga zu kommen. Und ich bin dann halt auch in der Fußball-Bundesliga angekommen, aber halt anders.
Das stimmt, aber es ist ja durchaus auch ein Weg. Aber ja. Ihre Fähigkeiten, wie kann man die denn beschreiben? Also wie würden Sie sich selbst beschreiben oder das, was Sie können, was andere nicht können?
Höchst sensibel und das Gefühl für Menschen zu haben, wer sie sind, was sie im Moment brauchen und was ich sagen und tun muss, damit sie besser mit sich selber klarkommen.
Okay, aber lässt sich ja nicht jeder auch gerne was sagen, was er tun soll. Das ist ja wahrscheinlich dann auch eine Frage der Ansprache wahrscheinlich.
Genau, also ich sag wenig, ich sag selten, was sie tun sollen, außer es ist irgendwas, wo dann wirklich Bullshit rauskommt, sondern ich stelle Fragen und aus den Fragen ergeben sich Antworten.
Okay, das ist mein Job eigentlich, Fragen stellen.
Okay, wir können ja mal tauschen. Aber ich glaube, dann wird's schwierig.
Ob ich die Antworten habe, mal gucken. Aber als früherer Tennislehrer lag dann so die Nähe zum Sport automatisch da, dass Sie so gesagt haben, also der Sport muss es schon sein, wenn der Tennislehrer jetzt, weil die Ex-Frau gesagt hat, dann fang mal an mit Menschen zu arbeiten, ist nicht wahr, dann muss es irgendwas anders sein?
Nee, ich bin ein Sportfreak. So war ich schon immer, werde ich auch immer sein, auch wenn ich mit in Anführungszeichen Normalos oder mit Unternehmen arbeite, weil viele rufen die an und sagen, arbeiten Sie auch mit normalen Menschen? Hallo, natürlich.
Wo fängt normal an und wo, genau. Oder wo hört normal auf und wo fängt besonders an?
Genau.
Okay, aber das muss man ja dann auch irgendwie noch feststellen können. Sie haben zusammengearbeitet, dann bleiben wir beim Tennis, mit Angelique Kerber, Ex-Profi Florian Mayer, ja. Andrea Petkovic. Das sind ja alles Namen, die dem Tennisfan in Deutschland vertraut sind. Das war dann auch der Einstieg sozusagen, dass Sie gesagt haben, okay, Tennis, da weiß ich so in etwa auch, wie der Tennisspieler, die Tennisspielerin auf dem Platz denken muss?
Also ich habe, als ich dann Beruf gewechselt habe, nur Profifußball gemacht. Und es ist mir irgendwann langweilig geworden. Ja.
Okay.
Also ich wollte unbedingt einen Profifußball, habe nur Profifußballer gehabt. Und es ist mir irgendwann langweilig geworden. Und dann kam irgendwo so diese Affinität, weil mich auch mal einer gefragt hat, kannst du dir vorstellen, mit Andrea Petkovic zu arbeiten? Die war verletzt, die war 500er Welt und keiner gewusst hat, kommt die zurück, kommt nicht zurück. Und dann haben wir mit Andrea unterhalten und dann durfte sie begleiten bis zur neuen der Welt.
Ich frage mich allerdings, wenn Sie vorher Tennislehrer waren, wie öffnet sich dann die Tür zu einem Haus eines Fußball-Bundesliga-Profis oder zu einem Verein? Der erste Schritt sozusagen, das erste Engagement, das stelle ich mir ein bisschen kompliziert vor.
Also damals in den Profifußball reingelassen, als erst hat mich ein Spielerberater.
Okay.
Und heute schicken mir viele oder sehr mehrere Spielerberater ihre Spieler eben zu mir, die Interesse haben oder die es benötigen.
Und die Vereine, wie gehen die mit Ihnen um?
Ignoranz, die haben ja ihre Sportpsychologen.
Die wie gut genutzt werden?
Selten. Weil das Problem ist von den Sportpsychologen, ohne dass ich jetzt über die Qualität was sagen möchte, aber sie werden vom Verein bezahlt.
Das heißt, sie legen auch Rechenschaft darüber ab, was...
Die Angst ist da.
Okay. Das heißt, bei Ihnen fühlt man sich besser aufgehoben, weil Sie kein Vereinsangestellter dann
genau.
sind.
Genau. Und Falle. Ich bin jetzt auch 20 Jahre auf dem Markt, also ich habe auch einen gewissen Namen mittlerweile. Von daher ist es für mich natürlich jetzt einfacher geworden.
Holger Fischer ist in SWRs Leute zu Gast, hat auch ein Buch geschrieben, das liegt hier neben mir, Karrierekiller und wie man sie effektiv vermeidet. Sollen wir mal so ein bisschen auf Sportgrößen, fangen wir damit an, schauen, mit denen Sie zusammengearbeitet haben oder es immer noch tun. Golfer Marcel Siem, schon angesprochen Tennisspielerin Angelique Kerber oder auch Doppel-Olympiasiegerin im Dressurreiten Jessica von Bredow-Werndl. Es gibt auch ein paar Fußballer als Klienten, aber Einzelsportler sind grundsätzlich empfänglicher für ihr Angebot?
Ist anders. Also man kann anders mit denen arbeiten, weil die Arbeit mit denen natürlich 1:1 umsetzbar ist. Oft im Fußball ist mal einer von 10, es gibt halt 10 weitere Wahnsinnige, die auch ihre eigenen Dinge natürlich noch mitbringen, ne?
Und im Fußball auffällig, es war René Adler, es ist jetzt auch noch unter anderem Gregor Kobel, ja. Torwart von Borussia Dortmund. Das sind ja auch so eine Art Einzelsportler im Team als Torhüter, die stehen auch für sich alleine, dann ist es da auch wieder einfacher?
Ja, die sind halt, sie haben eine Ausnahmeposition und die ticken im Normalfall auch anders wie jetzt der gemeine, in Anführungszeichen, der gemeine Feldspieler.
Ein paar von Ihren Klienten,
ja.
sage ich,
ja.
Haben sich in Ihrem Buch auch zu Wort gemeldet. Reiterin von Bredow-Werndl haben Sie mehr oder weniger wieder aufs Pferd gesetzt, habe ich dann da gelesen, weil die Frau eigentlich gar nicht mehr reiten wollte. Wie schafft man das?
Die war vor 10 Jahren das erste Mal bei mir und dann ist er bei mir, hat sich bei mir hingesetzt und hat erstmal eine halbe Stunde geweint. Ich glaube, das hat sie auch im Buch geschrieben, deshalb erlaube mir das auch so zu sagen. Und die wollte aufhören, weil Familienunternehmen, sollte Geschäftsführerin werden beim anderen und war halt immer in diesem Zwiespalt reiten, was ihre Leidenschaft ist und Business, was man eigentlich erwarten würde als Tochter von einem erfolgreichen Unternehmer. Und es war sehr schnell klar, dass das mit dem Business keine gute Idee ist.
Und das heißt, wenn die Frau Ihnen das erste Mal gegenüber sitzt, sich bei Ihnen ausweint, im wahrsten Sinne des Wortes, dann erkennen Sie schon gleich das Top-Potenzial oder dauert das?
Nö, erkenne ich schnell. Das ist eben meine besondere Begabung. Mir war klar, dass Jessie jemand ist, die brutale Begabung hat. Also es gibt selten jemanden, der on point so liefern kann wie die. Also wo wirklich so stark ist und alles ausblenden kann.
Aber das heißt ja, haben Sie dann schon ein konkretes Ziel, Olympiasieg vor Augen?
Das war geplant, ja.
Das war geplant?
Ja.
Das heißt, dieser Erfolg, dieser Doppelerfolg sogar, der war sozusagen, der ist auf dem Tisch entstanden?
Ja, auf dem Tisch hört sich so einfach an, aber klar, aber es gibt immer in einer Karriere immer verschiedene Stufen, oder wenn man erfolgreich ist. Und wenn man die entsprechend bearbeitet, mitnimmt, versteht, umsetzt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, auch dahin zu kommen, wo man dann auch hin will, / auch hingehört.
So, jetzt hat in den vergangenen Tagen Roger Federer sein Karriereende endgültig bekannt gegeben. Könnten Sie den nochmal umstimmen?
Nö.
Der hat auch schon alles erreicht, das Top-Potenzial ist ausgeschöpft?
Nee, im Endeffekt, ab einem gewissen Alter wird es natürlich auch schwer, weil der Körper natürlich auch Narben davon trägt. Aber Roger Federer ist ja zum Beispiel einer derjenigen, wo die Karriere nie wirklich wichtig war, sondern bei Roger war es einfach wichtig, sich immer wieder neue Aufgaben zu bestellen, an der Entwicklung teilzuhaben. Ne? Der war 1 der Welt, war dann 7 der Welt, hat dann Stefan Edberg verpflichtet, Surfen-Wolle-Spieler, dass er mehr nach vorne geht. Dann ging es deutlich besser, Surfen-Wolle-Spieler wurde er nicht. Dann hat er Ljubicic geholt, den besten Konterspieler, der einfach, dass er weiter vorne steht. Und das Ziel von Roger war immer, sich weiterzuentwickeln.
Okay. Es könnte noch eine besondere Aufgabe auf Sie zukommen mit Angelique Kerber. Sie pausiert gerade, wird Mama, da drücken wir die Daumen. Sie möchte in den Tenniszirkus zurückkehren. Ist das eine besondere Herausforderung für Sie als Coach,
also
jemanden wieder an die Weltspitze heranzuführen?
Nö, also der Vorteil ist, wenn man schon mal oben war, ist, dass man schon mal oben war, dass man halt die verschiedene Erfahrungen gesammelt hat. Ob das Angelique am Ende des Tages jetzt macht oder machen will, das ist noch auf einem anderen Blatt. Jetzt ist sie erstmal froh und glücklich oder mehr oder weniger auch Mama zu werden, weil so jetzt die täglichen Villeroy und Boch-Vereinbarungen, die man jetzt trifft, die sind natürlich auch nicht ganz so einfach.
Okay.
Und die schlauchen sie mit Sicherheit auch.
Einer ist mir noch aufgefallen bei Ihren Klienten, Martial Arts Kämpfer Peter Sobotta.
Ja.
Alle, die mit Martial Arts nichts am Hut haben, das ist deutliche Spur härter als Boxen oder Ringen oder sonst was. Das ist ein Vollkontaktsport.
Das ist die ehrlichste Form des Kampfsports. Im Käfig, 2 gehen raus, einer gewinnt. 2 gehen rein, einer gewinnt.
Die ehrlichste, gut, okay, da kann man ja andere Meinung sein. Aber da habe ich jetzt das Vorurteil, braucht so ein Mann wie Peter Sobotta, braucht er eine andere Ansprache? Muss die direkter sein? Muss die im wahrsten Sinne des Wortes direkt auf die 12 gehen?
Nein, im Gegenteil. Ich meine, die leben ja auch von ihrer Feinfühligkeit und von ihrer Sensibilität, weil die müssen ja auch fühlen, was passiert, bevor es passiert. Und wenn ich da natürlich überlagert bin durch andere Themen, tue ich mir natürlich schwer und wird da natürlich viel bitterer bestraft.
Wir haben jetzt schon aus der Welt des Sports mit Coach Holger Fischer so ein paar große Namen angesprochen, aber es geht allein gar nicht um die großen Namen, sondern es geht ja auch darum, Karrieren zu begleiten, Karrieren aufzubauen. Wenn wir beim Fußball uns mal tummeln wollen, gerade in diesem Gesprächsblock, in welchem Alter fangen Sie sozusagen an, jemanden zu betreuen?
Also die Jüngsten, die jetzt da waren im Fußball, waren 16, 17, waren aber schon U-Nationalspieler beziehungsweise auch Kapitäne von den entsprechenden Bundesligen, die interessanterweise von ihren Eltern geschickt wurden.
Und das heißt, ist das was Gutes oder nicht, wenn die von den Eltern
geschickt
werden?
Also einerseits ist es ja gut, aber die Eltern sind meistens die größten Karrierekiller.
Weil?
Weil die irgendwann, wenn das Kind Talent hat, das Kind nicht mehr als Kind sehen.
Also, sondern als Maschine, als Geldmaschine?
Ja, als Fußballer. Also gerade 2 waren bei mir, die waren jeweils Kapitän von ihrer Mannschaft, von großen Vereinen. Die wurden von ihren Eltern nicht mehr als Kind gesehen. Es wurde nur noch über Fußball gesprochen. Wie war das Training? Wie war das Spiel? Wie war, sagt der Pressemann? Wie geht's weiter? Wie geht's Berater? Was sagt der? War der auch da? Hat er das gesehen? Also die werden teilweise als Kind nicht mehr wahrgenommen.
Okay, sondern sie sind Angestellte im Unternehmen, im Familienunternehmen.
Quasi.
Ich habe eben schon René Adler und Gregor Kobel erwähnt. Ja. Zwei Torhüter. Der eine hat seine Karriere auf dem Platz beendet, ist allerdings immer noch als Experte unter anderem aktiv. René Adler hat das Vorwort in ihrem Buch geschrieben und Gregor Kobel steht im Kasten von Borussia Dortmund. Was macht denn so ein Typ aus, dass er das ganze Geschäft Fußball, die Torwartposition, da ist man ja auch gerne der Loser, wenn man daneben greift und man ist andererseits auch relativ schnell der Held. Was muss man für Charakterzüge mitbringen?
Also erst natürlich das Talent, das ist Gott gegeben. Und das Zweite ist die Bereitschaft zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Und das Dritte ist vor allen Dingen mit den Mechanismen so umgehen zu können, dass sie mich nicht beeinträchtigen in meiner Leistung.
Und wenn wir bei einem Beispiel Torwart bleiben, Fußballtorwart, die klassische Situation der Torwart beim Elfmeter. Können Sie da im Vorlauf helfen, dass man ihm was mit an die Hand gibt, dass er sagt, okay, das hat mir Holger Fischer so gesagt, jetzt weiß ich, wie ich es zu erledigen habe?
Das wäre dramatisch, wenn das so wäre. Wenn da irgendwas ist, man spricht natürlich über solche Situationen, gibt es für mich immer nur eine Aussage, vertraue deinem Gefühl. Weil du kannst eh nur gewinnen.
Das stimmt, das ist wahr.
Und das ist eine Gefühlssache.
Wieso gehen Fußballer eigentlich da, Sie haben es eben schon gesagt, Psychologen beim Sport werden immer so als Schwäche ausgelegt. Ist das der springende Punkt, dass nicht viele Fußballer offen sagen, ich arbeite mit Holger Fischer zusammen?
Es geht ja nicht nur um mich, sondern auch mit anderen Coaches, die mit solchen Spielern arbeiten. Das Problem ist ja, da ist ja die Medienwelt leider auch mit verantwortlich, dass immer mit Sportpsychologie und Mentaltraining, dass es immer negativ besetzt ist.
Dass wir relativ schnell nach 3 Niederlagen fragen, ist das eine Mentalitätsfrage?
Genau.
Okay.
Oder ist der mental stark, der Spieler oder so? Ne? Also das ist ja völliger Quatsch. Wenn er in der Bundesliga spielt, ist er natürlich mental stark. Aber es gibt natürlich manchmal Themen, mit denen er halt gerade mal nicht klarkommt.
Aber es gab ja auch schon Persönlichkeiten im Fußball. Sebastian Deisler, ist der mental stark gewesen?
Der war sicherlich mental stark. Das Problem ist, der ist mit sich selber nicht klargekommen. Mit dieser unfassbar hohen Sensibilität, die der hat, die ja heute ja auch immer mehr Athleten A brauchen, um überhaupt Weltklasse zu sein, und B auch sind, aber die wird ja gar nicht erkannt.
Wenn man diese Schwäche, die ich nicht so sehen würde, aber wenn es viele als Schwäche ansehen, äußere, dass ich sage, ich habe da jemanden, der mir hilft dabei, ist das in der Mannschaft ein größeres Problem oder im Stadion für einen Fußballer?
Sowohl als auch in der Mannschaft ist es tatsächlich einfacher, wenn ein Spieler sagt, er arbeitet mit einem Coach, oder wenn ein Spieler sagt, er arbeitet mit einem Mentaltrainer, einem Sportpsychologen. Das macht schon innerhalb der Truppe einen riesen Unterschied. Macht auch für den Sportler per se selbst einen großen Unterschied. Weil man so das Gefühl hat, man ist irgendwie so eine Vollwurst oder so ein Loser, der jetzt irgendeinen braucht, der einem da irgendwie was einflüstert. Ne?
Sie sind Fan von einem Satz von Fußballnationaltrainer Hansi Flick. Wenn Sie nicht gleich wissen, welchen ich meine, ich habe ihn hier nochmal parat. Der Erfolg ist kein Besitz, er ist nur gemietet. Und die Miete wird jeden Tag fällig. Das klingt weit mehr als nur nach Fußballphilosophie. Was gefällt Ihnen an dem Satz so gut?
Ja, dass es einfach um Entwicklung geht und dass die Entwicklung jeden Tag wieder bestätigt werden muss, beziehungsweise dass neue Themen eben zur Entwicklung dazugehören. Sei es mal was für den Kopf zu machen, sei es mal sich karitativ damit zu arbeiten und vieles mehr.
Das heißt, der Sport ist das eine, aber es muss zwingend etwas anderes noch geben.
Auf alle Fälle, weil wir haben ja auch nicht nur die Füße, sondern die haben ja auch einen Kopf, die haben eine Gefühlswelt, die haben Interessen, die haben Fähigkeiten. Und das Problem beim Fußball ist ja, dass man irgendwann, wenn man nichts macht, einfach nur noch Montag, Samstag spiele ich gut, bin ich gut, spiele ich scheiße, bin ich scheiße.
Haben Sie Hansi Flick schon mal sagen können, dass der Satz richtig gut ist?
Würde ich ihm gern, aber haben leider noch nicht getroffen.
Das heißt also auch so vor der WM kein Engagement bei der Nationalmannschaft. Die wissen schon ganz gut, wie sie sich fit zu halten haben, auch den Kopf.
Ja, die haben ihre Spezialisten dabei, die brauchen keinen aus Balingen.
Okay, wie sieht's bei den Bayern aus? Da ist gerade irgendwie so ein bisschen Bedarf anscheinend. Die haben, Wahnsinn, 4 Spiele lang nicht gewonnen in der Bundesliga. Haben die ein mentales Problem?
Nee, auf keinen Fall. Die haben höchstens ein Thema, wie ich besser miteinander spiele und wie die Kommunikation zwischen Trainer, Stab und Mannschaft abläuft.
Gut. Sie sagen, dass Sie in Ihrem Buch Karrierekiller und wie man sie effektiv bekämpft, dass Sie halt auch aus Ihren Erfahrungen schöpfen. Wer darf sich denn mit dem Buch eigentlich angesprochen fühlen?
Grundsätzlich alle, die in ihrem Leben was bewegen und sich weiterentwickeln wollen. Das Thema Karriere ist in Deutschland eher auch negativ behaftet mit Ellbogenmentalität, mit Entbehrungen.
Wer auf Karriere aus ist, der ist gleich karrieregeil. Genau.
Und Karriere ist nichts anderes. Ich habe ein Ziel, da möchte ich hin und ist der Weg bis dahin.
Okay, aber es ist ja auch wichtig, sich das Richtige, nämlich ein realistisches Ziel zu setzen. Ja.
Wobei realistisch ja immer im Auge des Betrachters liegt, weil Realismus ist auch wieder subjektiv.
Das heißt, ich sollte mir eher ein unrealistisches Ziel setzen?
Nur eine Vision und aus den Visionen sich letztendlich die Ziele abzuleiten, aus den Zielen Kurz-, Mittel-, Langfristziele und dann eine Strategie entwickeln, wie komme ich dahin?
Ich habe mir einen Begriff bei Ihnen noch rausgepickt, auch rund um das Zitat von Hansi Flick, da sprechen Sie vom Karrierebahnhof. Was ist damit gemeint?
Das ist so ein lebendiges Beispiel, wie gehe ich mit bestimmten Themen um, weil bei uns Menschen, unser Gehirn funktioniert ja folgendes. Entweder ich gebe ihm Futter oder das Gehirn sucht sich Futter. Und wenn das Gehirn sich Futter sucht, ist immer nur Müll. Irgendwas, was mir stört, irgendwas, wovor ich Angst habe, irgendwas, was mir fehlt. Und ich kann mir da immer Bilder geben. Das heißt, wenn ich dann aktiv eingreife, ist es wie so ein Zug. Ne? Und ich habe die Wahl, steige ich jetzt wieder ein in dem, was fehlt, Zug oder alles ist scheiße, Zug. Oder ich steige in den Zug ein und sage, okay, da bin ich, das will ich erreichen, das möchte ich heute noch tun und so will ich sein. Oder ich steige dann wieder um und sage, ja, ich bin halt doch ein Loser.
Und den Müll zu entsorgen, das ist ja auch relativ wichtig wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist ein Prozess. Letztendlich sich auch immer darauf zu fokussieren, dass ich bewusst in die Struktur des Gehirns eingreife und da letztendlich mir auch selber das Futter gebe. Deshalb ist ja diese Vision, die Ziele und die Strategie auch so wichtig, an der mich auch festhalten kann.
So, jetzt beschäftigen Sie sich ja dann doch wirklich ganz viel mit dem jeweiligen Kopf einer Sportlerin, eines Sportlers, einem Menschen aus der Wirtschaft. Das ist schon ziemlich viel mental.
Nein, weil letztendlich der Kopf hat ja auf unserem Gesamtsystem einen Einfluss vielleicht von 5%. Viel wichtiger ist ja die emotionale Ebene. Nur wir Menschen ist es so, wir haben ja verschiedene Zugänge. Wir haben den rein rationalen, aus dem Ratio wird ein Bild und dann ein Gefühl. Also im Endeffekt ist mein Zugang natürlich ja über den Kopf, aber umfasst natürlich mehrere Ebenen, weil ich muss ja auch überlegen, wie muss ich was sagen, damit es auch tatsächlich umgewandelt wird und mit welchem Wording muss ich mit den Menschen arbeiten. Ist es einer, der braucht das Gefühl, da muss ich viel über das Gefühl reden, weil wichtig ist ja immer, dass ich mir ein Bild raus kreieren kann und aus dem Bild wird auch immer ein Gefühl.
Die 5 Bs einer Karriere, ob im Sport oder in irgendeinem anderen Job, die nennt Coach Holger Fischer in seinem Buch. Ich zähle sie mal auf. Du wirst belächelt, du wirst bekämpft, du wirst beneidet, du wirst bewundert, du kannst bewegen und bestimmen. Und wer richtig zählen kann, ja, es sind 6 Bs sogar hinten bei bewegen und bestimmen, weil es das Gleiche ist. Soll das die mögliche Entwicklung in einer Karriere deutlich machen?
Ja, weil wenn man heute, wenn es ein 18-Jähriger sagt, er will jetzt Tennisprofi werden, lachen erstmal aus. Mhm. Und dann, wenn er ein bestimmtes Niveau hat zum Beispiel, dann wird er ja bekämpft, weil keiner will, dass er hochkommt. Und wenn er dann was geschafft hat, dann wird er beneidet. Und von beneidet wieder bekämpft. Und wenn ich dann drüber komme, dann habe ich es geschafft in der Karriere.
An welchem Punkt melden sich bei Ihnen die meisten? Noch vor dem ersten B? Also, dass man wirklich mit dem Ziel hinkommt, ich möchte Weltklasse in dem werden, was ich mache?
Nö, wenn einer kommt, will Weltklasse werden, arbeite ich sowieso mit ihm, weil es geht um Entwicklung. Aber normalerweise ist es immer zwischen bekämpft und beneidet, weil da spielt sich am meisten ab.
Und das ist die schwierigste Phase?
Ja.
Weil es die meisten Rückschläge gibt.
Ja.
Okay. Was ist denn eigentlich in Ihrer Arbeit letztendlich der Erfolg? Wie definiert er sich? Der definiert sich ja eben nicht über Olympiasiege und Weltmeistertitel.
Nö, das sind Begleiterscheinungen. Es geht immer um die Entwicklung von Persönlichkeiten und das Potenzial zu entwickeln, was drin ist oder was da ist.
Und das ist aber ja immer individuell. Also ich meine, legt man das vorher schon bei einer der ersten Besprechungen aufs Tableau und sagt so, dein Weg könnte so aussehen und dann wäre das unser erster Erfolg?
Das wird besprochen, aber wir reden nicht über Erfolge, sondern im Endeffekt gibt es immer in jeder Karriere Abschnitte, die bestimmte Überschriften haben. Und es geht nicht nur um Sport, sondern es geht um eine allgemeine Weiterentwicklung einer Persönlichkeit und eines Menschen. Und da geht es über den Sport deutlich hinaus.
Nicht nur Sport, ein gutes Stichwort. Sie arbeiten nämlich auch mit Menschen aus der Wirtschaft zusammen, Schauspielern. Ich habe mir einen nochmal rausgepickt aus Ihrer Kartei, von Ihren Klienten. Spitzenbiokoch Simon Tress vom Fuße der Schwäbischen Alb aus Riedlingen. Wie sind Sie auf den gekommen?
Also ich war bei ihm beim Kochkurs. Simon sah nicht gut aus und das habe ich ihm gesagt. Ich habe gesagt, ob er 40 werden will. Hat er mich mit großen Augen angeguckt und hat mir dann gefragt, ja, wie kommst du denn da drauf? Dann habe ich so ein paar Sachen gesagt, was mir das aus meinem Gefühl auffallen, und hat gesagt, du hast recht, ich muss nächste Woche zu dir kommen. Aber das habe ich damals nicht gesagt, weil ich ihn als Klient wollte, sondern weil es ein geiler Typ ist, ne? Und auf den muss man aufpassen.
Und was hat man mit dem dann für eine Route sich ausgesucht? Also wo wie geht's bei ihm? Wo ist das Ziel sozusagen?
Bei ihm, für ihn war das Thema Bio Nummer 1 im Biokoch in Deutschland und das erste Fine Dining im Demeter-Bereich zu machen. Aber jetzt nicht, weil er jetzt eine Million machen will, sondern der Sache wegen.
Ja.
Und weil er hat ja alles, was er macht, ist im Umkreis von 25 Kilometer und diese Philosophie ist hochspannend.
Und hat er es begriffen, dass es auch um den Menschen geht sozusagen, dass er 40 werden sollte, 50 und 60 auch?
Ja, er wird ja erst nächstes Jahr 40, ne? Aber er hat es auf alle Fälle begriffen. Aber so ein Typ wie der Simon, das ist ein Künstler, das sind immer Grenzgänger. Die sind immer ein Faible für Extreme. Und wenn man für extreme Faible hat, braucht man immer auch jemanden, der mal drauf von außen drauf guckt und sagt, da wird Zeit, mal wieder so ein bisschen auch mal in die Ruhe zu gehen oder mal andere Dinge wieder anzugreifen.
Sind die schwieriger einzufangen oder betrachten als Sportler und Sportlerin?
Anfangs sicherlich, weil dann natürlich die Frage kommt, was will der denn jetzt schon wieder von mir? Aber wenn man eine Weile mit denen zusammenarbeitet, es wird sehr einfach, weil die wissen, okay, wenn ich was sage, dann ist es nicht dahergelabert, sondern dann ist es wirklich Achtung.
So, dann würde mich jetzt noch interessieren, Ihre Kochkünste nach dem Kochkurs?
Ich wollte früher mal interessanter Koch werden, aber ich habe eine Frau, die fantastisch kocht und ich darf da mitschnipseln.
Das heißt, der Kochkurs bei Simon Trest, der hat nur so ein bisschen das Potenzial freigekratzt bei ihm?
Der Vorteil bei mir war, ich war für die Weine zuständig.
Ah, okay, gut. Den Job muss auch einer haben.
Das ist richtig.
Sie haben aufgrund Ihres Berufs ganz viel Kontakt zu Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Wirtschaft, wir hatten eben einen Koch, einen Spitzenkoch, Sportlerinnen und Sportler. Der Umgang mit der Öffentlichkeit, wie wichtig ist der eigentlich für Karrieremenschen? Der ist ja vielleicht förderlich auf der einen Seite, aber kann halt auch schon mal für den einen oder anderen Schlag ins Gesicht sorgen.
Also für viele ist es ja mittlerweile ja auch ein Businessmodell oder wird zum Businessmodell gemacht, weil man dann ja auch entsprechende Follower, entsprechende Posts kriegt auch Geld.
Also heißt, der Fußballer, der kickt nicht nur gegen den Ball, sondern der präsentiert sich auch bei Instagram und wie die ganzen Plattformen heißen, um ein bisschen was zu zeigen, vermeintlich.
Mehr oder weniger machen es alle. Der eine tut es mehr, der andere weniger. Und in der Öffentlichkeit stehen ist nur lustig. Also ich habe auch erlebt, dass Klienten von mir via Social Media auch Morddrohungen bekamen.
Ernsthaft? Ja. Okay. Das heißt, also, wer den Elfmeter verschossen hat, das ist ja dann halt Hass im Netz, den wir kennen. Ja. Aber dass es dann halt wirklich darum geht, das eigene Leben in Sicherheit zu bringen.
Ja, also das kommt des Öfteren mal vor. Das gab ja auch in meiner Initiative bei Sky, wo die Spieler bestimmte Dinge vorgelesen haben. Und das heißt ja auch nicht, man soll ja auch jetzt nicht sagen, die verdienen auch ein gutes Geld. Ich sage, die verdienen viel Schmerzensgeld, weil sie in der Öffentlichkeit auf viele Dinge verzichten müssen und letztendlich auch immer bereit sind, irgendwie irgendwas zu stellen. Ich habe es erlebt, dass ich mit einem Spieler im Hotel, den ich getroffen habe, beim Pinkeln war und dann einer dem auf die Schulter geklopft hat während Strullern und ihm gesagt hat, was für ein Scheiße da gespielt hat. Okay. Dass die Hose da noch trocken geblieben ist, haben wir gerade so hingekriegt, aber auch das kommt leider Gottes vor.
Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch die Schulterklopfer, hast du super gemacht, du hast uns den WM-Pokal nach Hause gebracht, dann ist es immer uns, wir gewinnen und du hast gesorgt, dass wir dafür, dass wir verloren haben.
Ja, das ist Fluch und Segen, in der Öffentlichkeit zu stehen. Also mein Credo bei der Arbeit ist, dass die Jungs und Mädels sich unabhängig machen eben von den Erfolgen im Außen, indem sie letztendlich Bestätigung holen auch über Hobbys, die sie machen, über andere Dinge, die sie gern machen und dass dieses Existenzielle des Erfolges nicht so dramatisch wird. Dann hat es auch nicht diese dramatischen Auswirkungen.
Es gibt keine offiziellen Zahlen, aber es soll keine Seltenheit sein, dass ein Fußballprofi etwa, der trainiert am Tag, vielleicht einmal, maximal zweimal, dass er trotzdem noch 8 Stunden Zeit hat, um an seinem Handy zu sein, um, weiß ich nicht, blitzschnellen Zugriff auf alle Kanäle und Plattformen zu haben. Wie gefährlich kann Social Media sein? Ist das dann auch so ein Karrierekiller möglicher?
Kann auf alle Fälle auch sein. Und es gab ja diese Untersuchung, man hat verschiedene Bundesligisten so anonyme Umfragen von den Spielern gemacht. Und es gibt Bundesligisten, wo der Durchschnitt im Handybereich eines Spielers bei 8 Stunden liegt. 8, nochmal irgendwas.
Das ist eine Menge.
Ja. Einerseits heißt ja immer, du musst dich nur um Fußball kümmern. Ich meine, um Handy, da macht man nichts anders, aber man macht halt doch anders. Dann viele enden dann in Spielsüchte, in FIFA machen unheimlich viel. Das Problem ist ja, da die leben und leiden ja mit und es gibt nicht wenige, die dann auch Probleme im Schlafen haben. Weil man jetzt das Nervensystem immer dermaßen hochjagt, dass man überhaupt gar nicht mehr zur Ruhe kommt.
Es soll ja auch Fußballprofis geben, die sich dann bei einem Spielehersteller beschweren, wenn ihre Spielfigur in einem Computerspiel nicht hoch genug eingestuft wurde.
Die gibt's auch.
Das ist auch interessant. Gibt es denn eine Faustregel Ihrerseits? Ihnen sitzt wahrscheinlich dann auch schon mal jemand gegenüber, der vielleicht die ganze Zeit am Telefon ist. Dann kriegt er erstmal den Hinweis, dass er das Ding weglegen soll?
Absolut. Also wenn ich mit Menschen rede, oder ist das Handy aus? Im Normalfall. Außer er sagt, hey, ich habe ein Riesenproblem.
Mama Vertragsverlängerung kommt.
Nö, das nicht. Auch dann. Das machen ja die Berater. Im Endeffekt, Handy ist relativ einfach. So wenig wie möglich und nur, wenn es nötig ist.
Wann ist es nötig?
Wenn man sich für bestimmte Themen interessiert. Und man soll es immer zeitlich einschränken.
Okay.
Und sagen wir mal, ab 17, 18 Uhr sollte man sich eigentlich nicht mehr mit Spiele online beschäftigen.
Aber jetzt gibt es ja auch
zumindest
nicht den einen Spieler, die eine Spielerin, die eine Sportlerin. Da gibt es ja auch von bis. Gibt es da welche, wo Sie sagen, die sind so entspannt im Umgang mit all dem und die machen es trotzdem nicht, sich bei Instagram zu zeigen? Aber es gibt halt auch die totalen Extremfälle.
Sowohl als auch. Also es gibt welche, ich habe auch welche, die gar nicht stattfinden auf Social Media, weil sie sagen, den Scheiß brauche ich nicht. Und es gibt welche, denen ist wichtig, wie viele Follower sie haben.
Ich hatte letztens ein Biergespräch mit einem Freund, der meinte, dass es ihn unwahrscheinlich reizen würde, Tennistrainer von Nick Kyrgios zu sein. Nur für die, die nicht wissen, wer es ist, das ist so, sag ich mal, der Rabauke der Szene, der John McEnroe der Neuzeit. Jemand, der für Spektakel sorgt, aber nicht immer für positiv, aber der auch irre gut Tennis spielen kann. Ist das jemand, wo Sie sagen würden, der kann sein Potenzial noch viel, viel mehr ausreizen?
Auf alle Fälle. Also ich würde es gerne nicht Tennistrainer von ihm gern sein wollen, aber Coach auf alle Fälle. Der Nick Kyrgios ist so der klassische HSPler, also eine High Sensitive Person. Das sind Menschen, die leben von ihrer Emotionalität und die ticken halt ganz anders. Die kann man auch nicht irgendwo reinpressen, das interessiert ihn 0,0. Sondern der muss selber eine Challenge drin sehen, um irgendwas zu machen, mitzumachen oder sonst irgendwas. Und solche Menschen, die sterben dann lieber, bevor sie irgendwas machen, wo sie davon überzeugt sind. Und dann die Kirkus ist jemand, wenn er halt keinen Bock hat, hat er keinen Bock. Ne? Und den kann man nicht pressen. Und das Problem an dem, das Handling mit sich selbst, da tut es sich sicherlich selber schwer. Weil mit dem Begriff HSP, der ist ja relativ jung jetzt noch, das ist keine Diagnose, ist nur eine Wesensbeschreibung. Und viele Weltklasse-Spieler, junge Weltklasse-Spieler haben dieses Thema HSP und werden leider Gottes auch nicht erkannt.
Aber hochbegabte Menschen, die haben es ihnen ja irgendwie angetan. Ich meine, sonst, also wenn wir über Top-Sportler sprechen, ist man automatisch irgendwie hochbegabt, würde ich mal sagen.
Ja.
Menschen in der Wirtschaft, die in höheren Positionen sind, die von denen kann man das Gleiche sagen. Die gibt es aber ja auch im Alltag, also die nicht so im Fokus der Medien stehen.
Also nur mal zum Verständnis, wir denken ja immer, wenn wir von Hochbegabung reden, die schreiben jetzt nur 1 in Mathe und Physik.
Die überspringen 3 Klassen.
Genau, sondern Hochbegabung heißt nichts anderes, dass ich mehr Bilder und mehr Gedanken pro Sekunde habe und eher in Lösungen denke. Und das Problem ist, wenn ich das nicht weiß, bin ich natürlich eine Belastung für die Menschen und die Menschen eine Belastung für mich.
Mhm.
Und für der klassische Hochbegabte sind die einfachen Dinge sehr schwer und die schweren Dinge sehr einfach. Und das macht es auch schwer im Umgang mit denen.
Was machen Sie mit solchen Menschen?
Da ich die verstehe, da ich selber so bin, geht es ja erstmal darum, dass sie lernen, wie sie verstehen und dass die von ihrer Geschwindigkeit nicht erwarten können, zum Beispiel, dass die Leute alle mitkommen, sondern dass sie sich anpassen müssen und auch anpassen können. Also aus dem Traktor kann ich keinen Rennwagen machen, aber der Rennwagen kann zumindest sich dem Tempo eines Traktors nähern.
Und nur damit wir uns richtig verstehen, nicht jeder Hochbegabte muss am Ende auch irgendwo eine Top-Karriere hinlegen und für Aufsehen sorgen.
Nein, also es gibt ja 16 verschiedene Intelligenzen, dann gibt es also 16 verschiedene Hochbegabungen und dann die Höchstbegabten, die mehrere Themen haben. Ne? Und es gibt ja auch musikalische Hochbegabungen und, die jetzt fernab von der Öffentlichkeit stattfinden.
Und Hochbegabung stelle ich mit einem Test fest, logischerweise, mit mindestens einem.
Es gibt halt den berühmten IQ und wenn man Kinder hat, da gibt es diesen berühmten Kaufmann-Test, der viele Facetten abtestet und da gibt es aber keinen IQ, sondern gibt es eine Skala von 0 bis 100. 100 sind die jenseits von Gut und Böse und 50 ist Durchschnitt.
Okay, und sagen Sie, dazwischen, außerhalb dieser Testmöglichkeiten, gibt es auch noch was, um das Talent dann feststellen zu können, wie begabt jemand ist?
Gefühl. Gefühl und Erfahrung. Also ich fühle immer, wenn die Menschen zu mir kommen, was die können, was die nicht können.
Okay, Sie hatten mir vorher gesagt, 2 Jahre bräuchten Sie bei mir, um mein Top-Potenzial herauszukitzeln. Jetzt ist unsere Zeit abgelaufen. Ich frage gar nicht, wie es war, aber ich würde Ihnen noch die Möglichkeit geben, weil Sie ja auch, das gehört ja zu Ihrem Job dazu, Fragen stellen. Haben Sie noch eine Frage?
Ja, natürlich. Also ich durfte Sie jetzt 2 Stunden lang hier begleiten. Ja. Und meine Frage ist ganz einfach, bei welcher Vision durfte ich Sie begleiten? In Ihrem Leben.
Okay, da erwischen Sie mich natürlich jetzt gleich auf dem falschen Fuß. Welche Vision?
Wo wollen Sie noch hin?
Ist es schlimm, wenn ich mich gerade in dem Punkt in meinem Leben ganz wohl fühle?
Nö, aber es geht ja auch darum, ein Thema Weiterentwicklung. Es ist ja immer gut, sich auch zufrieden zu sein mit dem Moment, wie er ist. Aber bei Ihnen steckt ja auch noch viel mehr drin. Sie sind ja noch jung genug, um noch ein paar andere Dinge auch noch auf den Weg zu bringen.
Das sagen Sie so leicht. Ist so. Okay, mir fehlt momentan die Vision, die ich Ihnen auf den Tisch lege. Da haben Sie mich wirklich kalt erwischt. Ich mache mir Gedanken, ich lasse Ihnen zukommen. Und dann sind Sie mein Begleiter. Holger Fischer, vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank, dass Sie da sein durfte.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.